So, die Kinder im Vorschulalter, die dürfen jetzt in die Betreuung gehen. Das sind nicht so viele, aber doch, ein paar sind schon. Also die können die Gelegenheit jetzt dazu nutzen. In vielen Zeitungen dieser Welt, da wird seit Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts oft so eine kleine Bilderserie abgedruckt, die wahrscheinlich die meisten von uns kennen. Und diese Bildchen, diese kleinen Cartoons, die da abgedruckt sind, die beginnen immer mit den gleichen Worten. Die fangen immer an mit Liebe ist, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann folgt irgendein ergänzender Satz oder ein Begriff, der eben Liebe auf irgendeine Art und Weise definiert. Und zu diesem Satz, zu diesem Spruch wird dann immer auch ein passendes Bild eines verliebten Pärchen dort gezeichnet, um diese Situation irgendwie zu veranschaulichen. Ich denke, viele von euch kennen das, diese Bilder. Diese Bilder gehen zurück auf Kim Casali. Das ist eine Frau in Australien gewesen, die in den Ende der 60er Jahre im letzten Jahrhundert diese Bilder für ihren damaligen Freund zeichnete. Sie wollte ihm zeigen, auf welche verschiedene Art und Weise, wie viele Facetten ihre Liebe ihm gegenüber hat. Die haben auch nachher geheiratet, es wurde ihr Ehemann. Und das ist so berühmt geworden, dass es immer weiter und immer weiter ging. Und mittlerweile gibt es wahrscheinlich tausende verschiedene dieser Bildchen. Liebe ist. Das ist im Prinzip irgendwie etwas, das sind ganz viele verschiedene Definitionen, die uns zeigen, wie facettenreich Liebe ist. Oder zumindest, wie unterschiedlich wir Menschen Liebe verstehen. Im Prinzip hat jeder von uns eine eigene Definition von Liebe, die er mit sich herumschleppt. Und oft steht bei uns die Frage im Raum, ja, was ist denn eigentlich Liebe? Was bedeutet Liebe? So ein abstrakter Begriff. In der Schule ist es immer schwierig, so abstrakte Begriffe, Nomen zu definieren. Was ist denn, also ein Auto kann man anfassen, das ist ein Nomen, klar, aber Liebe ist etwas Abstraktes, das kann ich nicht anfassen. Was ist das eigentlich? Und wir Menschen suchen an den verschiedensten Orten, in den verschiedensten Kontexten nach einer Definition, nach irgendetwas, was uns zeigt, was Liebe eigentlich wirklich ist. Wir suchen nach Antworten. Unser heutiges Predigtthema, das ja in der Predigtreihe zum 1. Johannesbrief verhaftet ist, lautet heute: Wir bleiben in Christus, indem wir in Liebe leben. Aber was heißt es? Was heißt das, in Liebe zu leben? Was bedeutet das eigentlich? Wir werden uns heute vier Abschnitte anschauen aus dem vierten Kapitel des ersten Johannesbriefes, die uns verschiedene Aspekte von Liebe ein wenig näher bringen. Und wir werden uns zumindest in der Predigt ansatzweise diesem Text, der Fülle dieses Textes annähern. Und ich hoffe, euch dazu ermutigen zu können, zu Hause noch etwas weiter dieses Kapitel studieren zu können. Wir sind im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Abvers 7. Und ich lese den ersten Abschnitt 7 bis 11. Wer mitlesen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. 1. Johannes 4, 7 bis 11. Da schreibt Johannes Folgendes: Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Ganz zu Beginn dieses Abschnittes platziert Johannes eine einfache Aufforderung. Er sagt: Geliebte, lasst uns einander lieben. Nun, das ist im Neuen Testament nichts Ungewöhnliches, dass man so einen Satz findet. In allen möglichen Büchern des Neuen Testaments treffen wir immer wieder auf diese Aufforderung, einander zu lieben, einander in Liebe zu begegnen. Wir werden dazu aufgefordert. Jesus selbst sagt das in Johannes 13, 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe untereinander ist ungemein wichtig für die Verfasser des Neuen Testaments. Das finden wir also an wirklich vielen Stellen. Aber das Interessante ist an dieser Stelle, dass Johannes einen Schritt weiter geht. Er sagt nicht nur, liebt einander, also er fordert nicht nur dazu auf, sondern erklärt auch, warum wir das tun sollen. Er liefert den Grund dafür. Wir sollen einander lieben, denn, Vers 7, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow. Das ist eine harte These, die Johannes hier formuliert. Das ist ein hoher Standard, den er an uns Christen anlegt. Er macht hier eine relativ einfache Gleichung in diesem Text. Er sagt, die Liebe kommt aus Gott. Und wer also liebt, der wurde aus Gott wiedergeboren und der erkennt Gott wirklich. Aber andersrum, wer Gott nicht liebt, der hat Gott auch nicht erkannt, weil Gott doch Liebe durch und durch ist. Das ist das, was Johannes hier sagt. Er sagt im Prinzip aus, jeder echte Christ empfängt von Gott Liebe und ist dafür da, diese auch weiterzugeben. In diesem Beispiel, in diesem konkreten Beispiel geht es um die Liebe untereinander, also in der Gemeinde zu den Geschwistern. Also wir sollen unsere Geschwister in der Gemeinde lieben, weil die Liebe aus Gott kommt, mit dem wir ja als Christen verbunden sind. Nun, jetzt habe ich immer noch nicht erklärt, was Liebe denn eigentlich heißt. Was bedeutet denn Liebe? Das ist doch die Frage, die wir uns zu Anfang gestellt haben. Ein sehr abstrakter Begriff. Und wir Menschen füllen diesen Begriff ganz unterschiedlich. Wir definieren es ganz unterschiedlich und häufig leider auch egoistisch. Da ist Liebe irgendetwas, was mir einen Vorteil bringt, wovon ich irgendetwas habe und wo ich weniger auf den anderen schaue, der geliebt werden sollte. Und um dem vorzubeugen, liefert Johannes seinen Lesern hier in diesem Text, den ich gerade vorgelesen habe, eine göttliche Definition von Liebe. Die finden wir in den Versen 9 und 10. Ich lese sie uns nochmal. Da schreibt Johannes, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Was können wir in diesen Versen herausnehmen über die Liebe Gottes, über Gottes Definition von Liebe, wie er Liebe versteht, wie er Liebe lebt? Nun, als erstes, Gott zeigt seine Liebe offen. Johannes schreibt, er offenbarte seine Liebe. Gott wird dadurch ein Stück weit greifbarer. Das ist ja das, was wir an Weihnachten feiern. Jesus kommt auf diese Welt, er nimmt einen Körper an, wie wir ihn haben. Er wird greifbar, er wird sichtbar, er wird erlebbar. Man kann Gott sehen, Gott zeigt sich. Gott ist nicht irgendwo fern, irgendwo weit weg und gibt uns so ein paar theoretische Dinge mit hier auf diese Welt, sondern Gott zeigt sich offen. Er offenbart sich. Das ist Gottes Liebe. Gottes Liebe, haben wir weiter gesehen, war ein Opfer. Er sandte seinen Sohn in diese Welt. Und er sandte ihn nicht hier, hierhin, um einfach zu regieren, um zu herrschen, um uns kurz zu zeigen, wie das Leben funktionieren soll und dann verschwindet er wieder, sondern er sandte seinen Sohn als Opfer für uns. Sein Sohn, Jesus Christus, ist auf dieser Welt am Kreuz gestorben für deine und meine Schuld. Liebe hat Gott etwas gekostet. Liebe hat Gott alles gekostet, was er hatte. Er sandte seinen Sohn auf diese Welt für dich und mich. Gottes Liebe war schmerzhaft für ihn. Was lernen wir weiter zur Liebe Gottes? Gott hat in Liebe den ersten Schritt gemacht. Wir lesen in Vers 10a, dass er uns geliebt hat. Nicht, dass wir zuerst geliebt haben, sondern Gott machte den ersten Schritt. Als wir Menschen alles andere als liebenswürdig waren, als wir noch verstrickt waren in Sünden, macht Gott den ersten Schritt. Er geht auf die Menschheit zu. Er hätte auch sagen können, ach Mann, da unten auf der Welt, ist mir doch egal, was da passiert. Ich bleibe hier oben, hier im Himmel ist doch alles schön und gut. Warum soll ich mich mit diesem Volk, mit diesen Menschen da unten abmühen? Aber Gott macht den Schritt. Gott macht den ersten Schritt, als wir nicht in der Lage dazu waren. Und Gott tritt sozusagen in Vorleistung uns Menschen gegenüber. Und als viertes, Gottes Liebe brachte Sühnung. Das ist verwandt mit dem Wort Versöhnung. Durch die Sühnung, durch Jesu Tod am Kreuz, durch das, was er vollbracht hat, ist es möglich, dass wir versöhnt werden mit Gott. Gott hat uns Menschen erst wirkliche Vergebung, erst wirkliche Versöhnung möglich gemacht, dadurch, dass er uns seine Liebe durch Jesus gezeigt hat. Ist das nicht eine gewaltige Definition von Liebe? Ich glaube, wenn ich das an mein Leben anlege, an meine Art zu lieben, dann habe ich noch viel, viel Arbeit vor mir, das im Alltag konkret umzusetzen. Und Johannes klammert diesen Gedanken, den er jetzt eingeschoben hat, also Gottes Definition von Liebe, wie liebt Gott uns Menschen, klammert er wieder ein mit der anfänglichen Aufforderung. Er sagt, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Vers 11. Und hier bezieht er sich ausdrücklich auf das, was er gerade gesagt hat. Er sagt, wenn Gott uns so geliebt hat, ja, wie hat uns Gott geliebt? So wie ich gerade erklärt habe, das, was wir aus den Versen genommen haben. Wenn Gott uns so geliebt hat, dann sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Und merkt ihr den Unterschied zu der ersten Aufforderung? Am Anfang sagt er nur, lasst uns einander lieben. Und jetzt heißt es auf einmal, wenn Gott uns so geliebt hat, dann sind wir schuldig, einander zu lieben. Wir sind in der Verantwortung. Es ist eine Notwendigkeit, eine Verpflichtung für uns Christen, einander zu lieben. Lasst uns festhalten, wir als Christen sind dazu aufgefordert, einander zu lieben. Es gibt in der Bibel viele Aufforderungen zur Liebe. Man soll den Ehepartner lieben, man soll den Nächsten lieben, man soll den Feind lieben sogar. Aber in diesem Text geht es jetzt konkret um das Beispiel der Gemeinde. Er schreibt eine Gemeinde an und sagt, liebt einander. Also möchte ich das heute stark machen. Es geht heute darum, dass wir Christen dazu verpflichtet sind, einander zu lieben. Das ist das, was Johannes uns hier sagt. Das ist dieser göttliche Anspruch an uns. Und laut Johannes stellt das irgendwie gewisserweise unsere neue DNA dar. Wir sind neu geboren, wir sind wiedergeboren von Gott. Und weil Gott Liebe ist und er uns neu geboren hat, stellt Liebe eigentlich auch unser Innerstes dar. Liebe Gemeinde, ich glaube, das ist das Ideal, auf das wir hinstreben müssen. Das ist der Zustand, der eine perfekte Gemeinde mit charakterisieren würde. Wenn wir so lieben würden, wie das, was wir gerade gelesen haben, von Gottes Liebe. Eine echte, anhaltende, sich für die anderen aufopfernde Liebe. Aber mal ganz ehrlich, wie sieht unsere Realität eigentlich aus? Wenn wir mal so in unser Gemeindeleben hineinschauen, dann sind wir, glaube ich, oft weit weg von diesem Ideal. Wie sieht die Zusammenarbeit im Gemeindealltag aus? Manchmal hier und da ist es irgendwie interessant, dass man eine krasse Lieblosigkeit hört, wenn man mitbekommt, wie Menschen, wie Geschwister über andere Geschwister reden. Wie man die Leistung, die Arbeit der anderen beurteilt, bewertet. Mann, das war aber schlecht. Was hat der sich da wieder geleistet? Ist das Liebe? Ist das Nächstenliebe? Wenn wir so über andere untereinander reden, wenn wir die Leistung, wenn wir die Dinge, die wir hier tun, von anderen so negativ beurteilen, da wird schlecht über die Entscheidungen der Gemeindeleitung gesprochen, da werden die Verantwortlichen verschiedener Gruppen irgendwie lieblos über sie gesprochen, negativ beurteilt. Das, was Menschen hier vielleicht vorne machen auf der Bühne, das, was Menschen vielleicht im Verborgenen bei uns in der Gemeinde immer wieder leisten und tun. Und wir reden manchmal hart, wir reden manchmal brutal, wenig aufbauend, wenig heilend oder verstehend übereinander. Wie sieht denn unser Reden eigentlich aus gegenüber Geschwistern anderer Gemeinden? Das sind auch Christen, das sind auch Menschen, die Gott nachfolgen. Wie reden wir über andere Christen? Wie sieht es da persönlich bei dir und mir aus? Die Menschen um uns herum, auf der Arbeit, in unseren Familien, in den Vereinen, wo auch immer wir sind, die sollten uns daran erkennen, dass wir einander lieben. Das sagte Jesus. Das ist der Standard. Das ist unser Erkennungszeichen. Nicht der Aufkleber am Auto oder das Kreuz, das wir tragen oder ein frommes Armband, das wir haben. Sondern die Liebe untereinander. Lasst uns von Gottes Liebe lernen und lasst uns das auf den Gemeindealltag übertragen. Liebe Geschwister, Gott offenbarte uns seine Liebe. Zeige doch mal in dieser Woche vielleicht jemand anderem deine Liebe. Und rede nicht nur davon. Liebe darf nicht nur ein Lippenbekenntnis sein. Wir dürfen nicht nur hier vorne stehen und fromm sagen, ja, ich liebe meine Geschwister, alles schön und gut. Sondern lasst uns diese Liebe doch auch mal zeigen. Vielleicht überlegst du dir jetzt eine Person aus unserer Gemeinde, der du in dieser nächsten Woche deine Liebe ganz praktisch zeigen kannst. Deine Liebe offenbaren kannst. So wie Gott es auch getan hat. Vielleicht durch Hilfe im Alltag. Vielleicht durch tröstende Worte. Durch eine aufmunternde Karte, die man einander zukommen lassen kann, durch eine WhatsApp-Nachricht, eine Ermutigung. Sei kreativ, zeige deine Liebe zu deinen Geschwistern in der Gemeinde, ganz praktisch. Oder sei bereit, für deine Liebe zu deinen Geschwistern zu opfern. Gott opferte seinen Sohn, Gott gab alles für uns Menschen. Lass uns doch davon lernen und lass uns mal für die Liebe zueinander opfern. Vielleicht Zeit, die du nicht nur irgendwo in eine Gruppe, in viele steckst, sondern vielleicht mal ganz bewusst, ganz besonders in eine Person investierst, unserer Gemeinde, zu deinen Geschwistern. Dass du dir wirklich Zeit für eine Person nimmst, ihr praktisch hilfst, wie auch immer. Oder vielleicht ist es Geld. Vielleicht ist es dran, dass du jemand anders mit Geld unterstützt. Vielleicht ist jemand von uns gerade in einer Notlage und du weißt davon, dann opfere dein Geld. Das, was Gott uns sowieso zur Verfügung gestellt hat, um es anderen zu geben. Wie auch immer, Liebe sollte uns etwas kosten. Es ist ein Opfer. Und ich ermutige uns dazu, dass wir diese Liebe auch ganz praktisch zeigen. Oder gehe den ersten Schritt auf die Geschwister zu. Gott trat in Vorleistung. Gott machte es möglich, dass Versöhnung da ist, dass Vergebung wirklich da ist, dass eine Beziehung zu ihm wieder möglich ist. Lass uns davon lernen und selber den ersten Schritt auf den anderen zugehen. Wenn vielleicht etwas zwischen uns steht, wenn irgendwie Differenzen da sind, dann lasst uns doch auf den anderen zugehen und dafür sorgen, dass wieder Liebe möglich ist, so wie Gott es tat, auch wenn der andere vielleicht nicht liebenswürdig ist in dem Moment. Vielleicht ist es an uns, den ersten Schritt zu gehen und dafür zu sorgen, dass Versöhnung überhaupt möglich ist. Wie die andere Person darauf reagiert, ist ihre Sache. Aber unsere Verantwortung ist erstmal, in Liebe aufeinander zuzugehen. Also als Kinder Gottes ist es unsere DNA im Prinzip, einander zu lieben. Wir gehen zum zweiten Abschnitt, die Verse 12 bis 16. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. In diesem zweiten Abschnitt geht es nun im Prinzip darum, wie man Gott erfahrbar machen kann. Zu Beginn sagt Johannes ja in Vers 12 hier, niemand hat Gott jemals gesehen. Das ist auch ganz logisch, weil Gott ein Geistwesen ist. Gott hat keinen Körper, so wie wir ihn haben. Gott ist ein Geistwesen, wir können ihn nicht sehen. Aber Gott wird auf mehrfache Art und Weise erfahrbar in uns, sagt Johannes hier. Johannes spricht hier mehrere Male davon, dass Gott in uns bleibt oder wir in ihm bleiben. Und das drückt so eine ganz tiefe Verbundenheit aus, eine innige Beziehung zueinander. Wir können Gott dadurch ein Stück weit besser erfahren, irgendwie greifbarer machen und damit auch besser verstehen. Welche Aspekte nennt Johannes denn nun dafür? Er sagt in Vers 12, wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Das ist der gleiche Gedanke wie eben auch schon, der zieht sich durch den ganzen Text, einander lieben. Wenn wir einander lieben, dann tun wir im Prinzip etwas Göttliches. Etwas, was nicht unserem menschlichen und unserer sündigen Natur entspricht. Wir tun etwas, was Gott getan hat, wenn wir einander lieben. Das ist etwas Göttliches. Also wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und wir bleiben in Gott. Wie einander lieben ausgesehen hat oder aussehen sollte, das haben wir gerade besprochen. In Vers 13 steht dann, dass wir Gottes Gegenwart in uns erkennen durch seinen Geist. Gottes Geist bewirkt Veränderungen in uns, die durch uns nicht erklärbar ist. Also in Galater 5 zum Beispiel lesen wir von der sogenannten Frucht des Geistes, also die Auswirkungen, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Und vor dieser Frucht des Geistes, diese Dinge, die er dort nennt, Liebe, Enthaltsamkeit, Sanftmut und so weiter, listet er so einen ganzen Katalog auf, Paulus in dem Fall, wie wir Menschen eigentlich sind. Das ist das krasse Gegenteil. Also der Heilige Geist bewirkt in uns Dinge, die wir nicht erklären können. Vielleicht habt ihr auch kürzlich so einen Artikel mal gelesen über Algerien. Da war überschrieben mit, Algerien warnt Eltern, wenn das Kind plötzlich vergibt, könnte es Christ geworden sein. Das ist eine offizielle Warnmeldung, die in Algerien von der Regierung veröffentlicht wurde zu den Eltern, also für die Menschheit. Wenn euer Kind auf einmal vergeben kann, dann pass auf, es könnte Christ geworden sein. Ist das nicht ein geniales Zeugnis, was diese Kinder in Algerien, diese christlichen Kinder in einem total muslimischen Land da leben, dass sogar die Regierung davor warnen muss? Wenn man vergibt, dann ist man Christ geworden. Wie wäre es bei uns, wenn heute die Bundesregierung herausgeben würde, dass wenn auf einmal ihr Kind vergibt, dann passt auf, es ist Christ geworden. Was für ein grandioses Zeugnis wäre das. Aber das sind nur Dinge, die der Heilige Geist in uns leisten kann. Das sind Dinge, zu denen uns der Heilige Geist befähigt. Dinge, die aus uns heraus eigentlich nicht erklärbar sind. Und wenn wir das in unserem Leben merken, dann merken wir, Gott ist in uns. Gott wirkt in uns. Gott ist da und wir sind in Gott. In den Versen 14 und 15 zeigt er noch einen weiteren Aspekt. Wenn wir als Menschen Jesus Christus als Gottes Sohn der der Retter dieser Welt ist, bekennen, sagt Johannes hier, dann ist diese Verbundenheit mit Gott und das gegenseitige Verbleiben in dem anderen gegeben. Also es geht um das Bekenntnis. Stehe ich zu dem, was ich glaube? Bekenne ich das vor anderen? Stehe ich zu meinem Glauben? Das Evangelium, das heißt unsere persönliche Errettung, ist an Jesus Christus, den Sohn Gottes, gekoppelt. Darum geht es. Lass uns das immer wieder im Hinterkopf behalten. Es geht nicht um die vielen, vielen Dinge, die wir als Christen machen sollen, sondern unsere Errettung ist gekoppelt an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der für dich und mich gestorben ist, auferstanden ist, unsere Sünden vergeben hat, wenn wir an ihn glauben und das Opfer für uns annehmen. Und das gilt es zu bekennen. Das gilt es hinauszutragen. Das gilt es anderen Menschen weiterzugeben. Und wenn wir das tun, wenn wir daran festhalten und das mutig bekennen, dann bleibt Gott in uns und wir bleiben in Gott. Und schlussendlich fasst Johannes das Ganze noch einmal zusammen, Vers 16, er sagt, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Gott liebt nicht nur, sagt Johannes hier, er gibt nicht nur viel Liebe an uns weiter irgendwie, sondern er verkörpert Liebe. Er ist personifizierte Liebe. Die Liebe kommt aus Gott heraus. Und wenn wir ein Leben in Liebe führen, dann entsprechen wir Gottes eigenem Wesen. Liebe zu Gott, Liebe zu den Geschwistern, Liebe zu den Feinden, Liebe zum Nächsten, egal wie, aber wir als Christen sind der Liebe verpflichtet. Das ist das, was Johannes hier sagt, weil Gott selbst die Liebe ist. Wisst ihr, unser Benjamin hat mal vor einiger Zeit, er war noch ein bisschen kleiner, blöderweise in einer Schublade ein Kabel gefunden, das an einer Seite den ganz normalen Stecker hat, den man in die Steckdose steckt. Auf der anderen Seite war das aber abgeschnitten und nicht isoliert. Und jetzt hat er leider oftmals gesehen, wie wir diesen Stecker in die Steckdose gesteckt haben. Und das hat er auch gemacht. Es ging auch alles gut, er ist ja isoliert, also er steckt den Stecker rein, es passiert nichts. Und er spielt und spielt und irgendwann berührt er auf einmal die andere Seite dieses Kabels, wo das nicht isolierte Kabel war. Wisst ihr, was dann passiert ist? Er hat den Strom gespürt. Er hat gemerkt, dass da Elektrizität irgendwie durch das Kabel deutlich wird, deutlich spürbar wird. Und dieser Strom, Er hat ihm einen ordentlichen Schlag verpasst. Wir sind zum Arzt gefahren, der wurde durchgecheckt. Es ist nichts passiert, glücklicherweise, Gott sei Dank. Aber die Wirkung dieser Elektrizität, dieses Stromes, hat sich deutlich bemerkbar gemacht, auch wenn wir den Strom nicht sehen konnten. Wisst ihr, Gott können wir nicht sehen. Gott ist ein Geistwesen. Johannes sagt, niemand hat Gott je gesehen. Aber seine Auswirkungen können wir sehen, auch wenn die deutlich positiver sind als der Strom bei unserem Sohn Benjamin. Wir können Gott nicht sehen, aber die Auswirkungen können wir erkennen durch eben diese Punkte, die ich gerade genannt habe. Dann merken wir, dass Gott da ist, dass Gott am Wirken ist, dass Gott in mir aktiv ist. Ich bin in Gott und Gott ist in mir. Er bleibt in mir. Johannes zeigt uns hier Aspekte auf, die Gott und sein Wirken auf gewisse Weise in unserem Leben erfahrbar machen. Irgendwie greifbar machen, vielleicht auch ein Stück weit beweisbar machen für mich selber. Ich weiß, dass Gott in mir ist, wenn ich diese Dinge erlebe. Gott bewirkt Veränderungen, Verhaltensweisen in uns und in anderen Christen, die wir rein menschlich einfach nicht erklären können. Und das ist der springende Punkt. Das ist das, was ich auch deutlich machen möchte. Gott selbst ist am Werk durch seinen Heiligen Geist in uns. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann kannst du dir sicher sein, dass der Heilige Geist Gottes in dir lebt. Und dass Gott in dir wirkt. Dass Gott in dir, mit dir Dinge dich so verändern kann, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Ich möchte Mut machen, dass wir uns darauf einlassen, dass wir uns auf Gott einlassen, dass wir an Gottes Liebe festhalten. Und dass wir, und das ist der springende Punkt, das ist überlebenswichtig für uns Christen, dass wir als Christen mit Gott in Verbindung bleiben müssen. Wir müssen an Gott dran sein. Wir müssen einfach Gottes Atem spüren, seinen Pulsschlag spüren. Wir müssen an ihm dran sein. Und das machen wir laut Johannes, indem wir einander lieben. Wie das aussehen kann, haben wir gerade besprochen. Indem wir Jesus mutig bekennen. Und generell, indem wir ein von Liebe geprägtes Leben führen. Hass, Abneigung, Ausschlussgedanken anderen gegenüber, das hat in einem Leben als Christ nichts verloren. aber auch gar nichts. Manchmal schlagen wir da als Christen über die Stränge und sprechen über andere lieblos, verurteilen andere, grenzen vielleicht, nicht vielleicht, wir grenzen einander aus, andere aus. Das hat in einem Leben als Christ nichts zu suchen, das darf keinen Platz in unserem Leben einnehmen. Ich gehe zum dritten Abschnitt weiter, die Verse 17 und 18. Übrigens, wir gehen bis zum Ende des Kapitels, bis zum Vers 21 insgesamt. Also jetzt 17 und 18. Da schreibt Johannes Folgendes. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Johannes beantwortet hier die Frage, wie ein Leben in Liebe aussehen kann, also unsere Eingangsfrage, mit einem weiteren Aspekt. Er sagt, ein Leben in echter Liebe und auf der anderen Seite Furcht, Angst, die passen nicht zusammen. Das ist die Aussage, die er hier macht. Wenn ein Mensch von Gottes Liebe erfüllt ist, sagt er, dann gibt es keine Angst mehr vor dem Tag des Gerichts. Also Angst vor diesem Tag des Gerichts, Angst vor dem Tag, wo die Endabrechnung kommt. Und Johannes schreibt hier wieder so in seinem berühmten Schwarz-Weiß-Stil, ne, alles oder gar nichts. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. In Vers 18 sagt er das. Er meint damit, dass eine Furcht vor diesem Gericht Gottes, also irgendwann kommt Jesus wieder, die ganze Menschheit steht vor dem Thron Gottes und eine Angst vor diesem Tag, dass Gott wiederkommt, dass ich auf einmal vor Gott stehe und sozusagen mein Leben ausbreite und sozusagen von Gott dort geprüft werde, eine Angst davor, die passt nicht zusammen mit der Erkenntnis der Liebe Gottes. Also wer Angst davor hat, der kann von der Liebe Gottes nicht so erfüllt und ausgefüllt sein, wie es eigentlich sein sollte. Man hat die Tragweite der Liebe Gottes noch nicht ganz verstanden. Wisst ihr, Gott hat für uns als seine Kinder, seine Nachfolger, eine unglaubliche Zukunft vorbereitet. In der Bibel lesen wir so viel davon, was uns erwartet, wenn wir bei Jesus im Himmel sein werden. Es gibt so viele schöne Dinge, auf die wir uns freuen können. Es wird unfassbar sein für uns. Es fehlen die Worte, um das zu beschreiben, was uns als Christen im Himmel erwartet, wenn wir nicht nur zu Jesus beten, wenn wir nicht nur über Jesus singen, wenn wir nicht nur über Jesus reden und ihn bekennen, sondern wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Was für ein Tag wird das sein? Das wird ein Tag des Triumphes sein, das wird ein Tag der Freude sein und das wird ein Tag sein, der nie aufhören wird. Ewig. Für uns Christen steht die Zusage, wenn wir Kinder Gottes sind, dass wir mit ihm im Himmel sein werden und eben diese grandiosen Dinge erleben werden, die Gott für uns vorbereitet hat. Und wir dürfen uns auf das Ende freuen, sagt Johannes, das uns erwartet. Wisst ihr, in anderen Religionen auf dieser Welt hängt das Ende, also das, wo ich die Zukunft oder die Ewigkeit verbringen werde, das Jenseits verbringen werde, hängt ganz oft von der Laune und von der Stimmung des jeweiligen Gottes ab oder des Schicksals oder was auch immer da entscheidet. In vielen anderen Religionen ist das der Fall. Also es geht darum, du lebst dein Leben möglichst gut, aber ganz am Ende ist es eben doch Allah oder wer auch immer, der dann nochmal entscheidet. Und dann hängt es davon ab, hat er heute einen guten Tag oder einen schlechten Tag? Komme ich heute in den Himmel oder eben in die Hölle? Bei uns Christen ist das nicht so. Wir haben von Jesus die feste Zuversicht, wenn wir seine Kinder sind, wenn wir seine Liebe in uns aufgenommen haben, dann werden wir mit ihm im Himmel sein. Und wir können uns felsenfest darauf verlassen. In Römer 8, Vers 1 schreibt Paulus, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Punkt. Wenn du in Bezug auf deine Rettung, also auf dein Heil, in Bezug auf diesen Tag des Gerichts, der noch kommt, immer wieder Zweifel oder Ängste hast, dann möchte ich dir Mut machen, dich mit der Liebe Gottes auseinanderzusetzen. Mit der Liebe, mit seinen Zusagen, die er an uns Kinder, an uns seine Kinder in der Bibel gegeben hat. Studiere Gottes Liebe und was das für dich bedeutet. Was bedeutet Gottes Liebe konkret für dich? Denn, Johannes sagt, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wenn wir uns mit Gottes Liebe befassen, wenn wir Gottes Liebe in uns wirken lassen, an uns ranlassen, dann wird sie diese Furcht vor dem Ende von uns nehmen und wird uns befreit aufleben lassen können. Das wünsche ich, dass jeder diese Erfahrung macht und wirklich Gottes Liebe in ihrer ganzen Tragweite erkennen kann und in seinem Leben zur Geltung kommen lassen kann. Wir kommen zum letzten Abschnitt, die Verse 19 bis 21. Da schreibt Johannes Folgendes. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Nun, Johannes kommt hier wieder zu dem anfänglichen Gedanken zurück, zu diesem Gedanken der Bruderliebe oder der Geschwisterliebe, also der Liebe untereinander in der Gemeinde. Und er setzt der Sache gewissermaßen den Deckel drauf und sagt, das Hassen eines Bruders und gleichzeitig Gott zu lieben, ist unmöglich. Das müssen wir uns vor Augen führen und immer wieder vor Augen halten. Manchmal tun wir so, als wäre alles in Ordnung mit unserer Beziehung zu Gott, obwohl die Beziehung zu unseren Geschwistern irgendwie in den Brüchen liegt. Ich habe schon Gespräche mit Menschen geführt, die sagen, ja, in der Beziehung zu XY, da liegt irgendwie ein großer Streit vor. Das ist irgendwie eine Sünde zwischen uns. Wir haben ein sehr schlechtes Verhältnis. Aber weißt du, in meiner Beziehung zu Gott ist alles gut. Ich erlebe Gott, wie er in mir wirkt, in der stillen Zeit, in der Bibellese, im Gebet. Und ich erlebe, wie Gott in mir wirkt. Und mit Gott ist alles gut. Ich bin voll auf dem geistlichen Hoch. Das glaube ich nicht. Weil Johannes hier sagt, es kann nicht sein, dass wir unseren Bruder hassen und sagen, wir lieben Gott. Diese Beziehungen, die gehören zusammen. Unsere Beziehung zu Gott ist an die Beziehung zu uns untereinander geknüpft, sagt er hier. Wenn wir nicht in der Lage sind, unsere Geschwister zu lieben, dann können wir laut Johannes auch Gott nicht richtig lieben. Das ist die Tatsache, die er hier formuliert. Und ganz zum Schluss wiederholt er diese Aufforderung, die irgendwie den ganzen Text durchzieht. Er sagt, und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Liebe Gemeinde, egal wie wir es drehen und wenden, egal wie wir versuchen, da herauszukommen, wir als Christen haben die Aufforderung, haben das Gebot, wir haben die Verpflichtung, einander zu lieben. Das müssen wir uns immer wieder ganz deutlich vor Augen führen. Unsere Pflicht als Christen ist es, da Liebe zu verteilen, da Liebe weiterzugeben, da, wo wir sind, da, wo wir uns gerade befinden und erst recht in der Gemeinde. Johannes und Gott fordern uns also dazu heraus, uns gegenseitig als Geschwister anzunehmen und zu lieben. Und wisst ihr, das ist keine Bitte, es ist kein Wunsch, sondern Johannes sagt, es ist ein Gebot Gottes, eine Aufforderung ganz konkret direkt von Gott. Unser heutiges Thema lautete ja, wir bleiben in Christus, indem wir in Liebe leben. Wir sind der Frage nachgegangen, wie denn ein Leben in Liebe eigentlich aussehen kann. Und um es mit Kim Casselli und ihren Liebe-Ist-Bildern auszudrücken, könnte man vielleicht in Bezug auf unseren Text sagen, Liebe ist Gott. Oder, nee, nicht oder, sondern und. Liebe ist seine Geschwister in der Gemeinde so zu lieben, wie Gott uns geliebt hat. Johannes macht in diesem ganzen Text recht deutlich, dass die Liebe aus Gott kommt und wer nicht liebt, Gott nicht erkannt haben kann. Lasst uns diese Extrempunkte, lasst uns die mitnehmen, lasst uns diese beiden Extreme, die Johannes hier formuliert, vor Augen halten, immer wieder, damit wir danach streben, diesem Ideal Gottes näher zu kommen. Ich empfinde diesen Text unglaublich herausfordernd für meinen Alltag. Für meinen Alltag zu Hause, auf der Arbeit, in der Gemeinde. Liebe ich meine Brüder und Schwestern? Liebe ich meine Brüder und Schwestern so, wie Gott uns Menschen geliebt hat? In unserer Unvollkommenheit werden wir wohl nie ganz in der Lage sein, diese Liebe zueinander in der Perfektion zu leben, von der Johannes hier schreibt. Aber wir sind herausgefordert, diesem Ideal nachzustreben. Abschließend will ich noch einmal mit dem Zitat von Jesus, in dem Jesus seinen Jüngern dieses Gebot persönlich gegeben hat. Und Johannes, der war ja mit anwesend, und er sagt da in Johannes 13, 34 und 35, sagt Jesus: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wisst ihr, die Liebe untereinander, die sorgt in der Gemeinde nicht nur für ein Wohlfühlklima, dass es hier uns gut geht, sondern die Liebe zueinander, die Liebe von mir zu dir, von dir zu den Nächsten in der Gemeinde, ist notwendig, damit andere Menschen auf Jesus hingewiesen werden und damit wir seinen Missionsbefehl effektiv ausführen können. Möge Gott uns Kraft geben und den Willen zur Umsetzung genau dieser Aspekte, die wir heute von seiner Liebe gehört haben. Amen.